Man schreibt ungefähr das Jahr 63 nach Christus. Und Petrus weiß darum, dass die Gemeinde auch in den Gebieten, an die er schreibt, schon einiges an Leiden hat durchstehen müssen. Verfolgung kennt die Gemeinde schon, Feindschaft allemal. In Rom, in dem, wo sich Petrus zurzeit aufhält, wird der richtige Sturm der Verfolgung der Gemeinde und der Feindschaft für die Christen erst richtig losgehen unter Nero. Die Kirchenväter schreiben dazu, dass Petrus dann auch in Rom als Märtyrer stirbt. Sein ganzer Brief hat Gemeinde als Thema, seine Adressaten, und ist ein Aufruf, in einer feindlichen Umgebung ein vorbildliches Leben zu führen und sich damit im Leiden zu bewähren. Aber interessant jetzt für uns, er sagt das nicht unter dem Vorzeichen, ja, wisst ihr, ihr habt viel zu ertragen und viel zu leiden, also versucht einfach, eine ganz enge Gemeinschaft zu bilden und versucht einfach, das Leiden auszuhalten und möglichst keinen aus eurer Mitte zu verlieren, sondern er sieht es als ganz selbstverständlich an, dass die Gemeinde auch in Notzeiten, wenn sie selber durch Leiden geht, einen Auftrag in ihrer Gesellschaft hat. Einen Auftrag hat an den Menschen, die um sie herum sind. Und daher lautet unser Thema für heute, ich suche eine Gemeinde, die sich selbst nicht genug ist. Ich suche eine Gemeinde, die sich selbst nicht genug ist. Und der sozusagen Merkvers, den ich mir wünsche, dass Sie den vielleicht sich behalten und hinterher nach dieser Predigt vielleicht schon auswendig können. 1. Petrus 3, Vers 15. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Als Jugendlicher war ich häufig bei meinem Freund zu Gast in der Familie. Ich war dort sehr gerne. Die hatten nämlich 9 Kinder in der Familie. Und mein Freund war der jüngste von diesen 9 Geschwistern. Und das war ganz schön für mich, in diese Familie mit einzutauchen. Und das ist für mich ein Bild geworden für eine Familie, die sich selbst nicht genug war. Eigentlich war da ja genug los, auch ohne dass ich da noch auftauchte. Und trotzdem hatte ich in dieser Familie immer das Gefühl, willkommen zu sein. Und das war auch so. Ich konnte da kommen, mitessen, Zeit mit denen verbringen, freute mich daran, dass da immer was los war. Und das ist für mich ein Bild für eine Gemeinde, die vielleicht schon groß ist und die trotzdem sagt, ja, wir sind uns aber selber nicht genug. Wir freuen uns darüber, wenn Gäste zu uns kommen. Und nun als Grundlegungen einige Beobachtungen zum Thema aus dem 1. Petrusbrief. Die erste Beobachtung, die ich im 1. Petrusbrief mache, ist, weil die Gemeinde Fremdheit kennt, ist sie der beste Gastgeber. Weil die Gemeinde Fremdheit kennt, ist sie der beste Gastgeber. So steigt nämlich Petrus in diesen Brief ein. Er sagt, ich schreibe an die Erwählten Gottes, also an besondere Leute, Leute, die von Gott für etwas Besonderes erwählt sind, nämlich für seine Rettung, die dort als Fremde in der Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Er schreibt an Menschen, die mit Jesus Christus leben, und er sagt, ihr lebt doch in dieser Welt als Fremde, in einer Umgebung, die den Glauben an Jesus Christus nicht unbedingt teilt. Und ich glaube, dass das nicht zufällig so ist und dass diese Fremdheit damit zu tun hat, dass Gemeinde Heimat geben kann. Das klingt ja zunächst widersprüchlich. Wenn Sie beispielsweise sich ein hessisches Dorf vorstellen, Sie haben bestimmt eins vor Augen, dann sollte man doch annehmen, dass in einem Dorf jemand, der immer sein ganzes Leben in diesem Dorf verbracht hat, der genau Bescheid weiß, der beste Gastgeber ist, der kann erklären, wann in der Woche gekehrt werden soll, wann das nächste Nachbarschaftsfest ist. Er kann einem erklären, was man im Dorf besser nicht macht. Er könnte doch Heimat anbieten, er kennt sich doch aus. Aber vielleicht haben Sie das schon selbst erlebt. Wer selbst seit vielen Jahren in einem Dorf lebt, ist meist ein schlechter Gastgeber, weil er sich gar nicht hineinfühlen kann in jemand, der von außen dazukommt, weil er vielleicht das Gefühl der Fremdheit nicht kennt und weil er den Fremden auch nicht braucht. Er hat ja genug Kontakte. Er hat Bekannte und Verwandte im Dorf und was soll er noch einen weiteren kennenlernen? Und wer geht typischerweise auf fremde Menschen zu? Der selbst fremd war, der zugezogen ist, der selbst dieses Gefühl der Fremdheit und der Heimatlosigkeit kennt und der deshalb gerne Wärme und Zuwendung gibt. Und so glaube ich, dass das auch in der Gemeinde der Fall ist, dass Menschen, die mit Christus verbunden in dieser Welt leben, ein Gefühl der Heimatlosigkeit selber auch kennen. Ein Gefühl kennen, dass sie in dieser Welt nicht völlig verwurzelt sind. Nicht mit allem einhergehen, was diese Welt vielleicht auch schön macht. Sondern dass sie eine Heimat haben, die über diese Welt hinausgeht. Und dass sie sich an manchen Entscheidungen ihres Lebens innerhalb ihrer Umgebung fremd vorkommen. Und dieses Gefühl der Fremdheit macht sie aber zu idealen Gastgebern für Menschen, um Menschen eine Heimat zu geben. Und vor diesem Hintergrund steht 1. Petrus 3, Vers 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Petrus geht davon aus, dass Menschen, die selber als Fremde in dieser Welt leben, anderen Antworten geben können und Heimat geben können, ihnen von der Hoffnung geben können, die sie selber erfüllt. Die zweite Beobachtung im 1. Petrusbrief. Was Gemeinde ausmacht, ist uns von Gott gegeben. Das, was Gemeinde ausmacht, ist uns von Gott gegeben. Im 1. Petrus 1, Vers 3 sagt er, ihr seid durch Gottes Erbarmen neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Die Hoffnung lebt in euch, weil Christus vom Tod auferstanden ist. Gemeinde wird manchmal als GmbH bezeichnet, als Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und davon schreibt Petrus. Er sagt, es ist etwas Besonderes, zur Gemeinde von Jesus Christus zu gehören. Es ist etwas Besonderes, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und es ist ein Geschenk Gottes, es ist kein Verdienst. Wir können nicht sagen, ja, ich bin so pfiffig und deshalb habe ich gleich gemerkt, was im Leben wirklich zählt und mich auf Gottes Seite geschlagen. Nein, sagt Petrus, ihr habt Gottes Erbarmen erlebt und dadurch seid ihr neu geboren worden in Gottes Augen. Ihr seid nämlich mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt worden. Es ist ein Geschenk Gottes, sagt Petrus, was ihr habt. Das, was Gemeinde ausmacht, macht ihre Hoffnung, ist von Gott gegeben. Ein Bibelübersetzer erzählt, dass er die Bibel, das Neue Testament zunächst in eine Sprache übersetzen wollte, in der es noch keine Verschriftung und keine Bibel gab. Und während er das erarbeitete, stellte er fest, dass er in der Sprache, die bis dahin mündlich überliefert war, keinen Ausdruck fand, den er für Hoffnung verwenden konnte. Und er wusste nicht, was könnte er dafür einsetzen. Er hat einige Zeit mit diesem Frage sich rumgeschlagen, ohne Ergebnis. Einige Zeit später erkrankt eins der Kinder, dieser Bibelübersetzer, und noch einige Zeit später stirbt es. Und er berichtet, wie er mit seiner Familie zusammen unter diesem Verlust leidet und wie Gott ihnen Mut gibt, weiterzugehen und auch weiter diese Arbeit der Bibelübersetzung zu tun. Und die Einheimischen beobachten ihren Schmerz und auch ihr hoffnungsvolles Weiterarbeiten. Und dann kommt eines Tages ein Mann zu ihm und sagt, wisst ihr, was ihr könnt? Ihr könnt über den Horizont sehen. Ihr könnt über den Horizont sehen. Das wurde in dieser Sprache das Wort für Hoffnung. Über den Horizont sehen. Und Petrus sagt, ihr habt eine herrliche Zukunft. Ihr könnt über den Horizont sehen. Eure Hoffnung ist lebendig, sagt er. Und in diesem Kontext soll das heißen, eine Hoffnung, die nicht stirbt, die eben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Eine Hoffnung, dass Gott euch, wie er es euch zugesagt hat, eine Heimat vorbereitet im Himmel. Und diese Hoffnung, sagt Petrus, die knüpft sich jetzt nicht an ein schönes Gefühl. Es knüpft sich auch nicht einfach an ein wie auch immer gearteten Glauben. Nein, Petrus sagt, es knüpft sich an eine historische Tatsache. Es knüpft sich daran, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und nun hat der Schreiber des Briefes, Petrus, natürlich den Vorteil, dass er das selber erlebt hat. Aber als solcher schreibt er auch. Er sagt, ich bin Zeuge dafür. Ich habe das selber erlebt. Ich setze sogar mein Leben dafür ein, für diese Wahrheit. Und später wird er für diese Wahrheit auch sterben. Und er sagt, es ist eine lebendige Hoffnung. Sie hat einen Beleg in der Geschichte. Weil Jesus Christus auferstanden ist, werden die Menschen, die mit ihm leben, auferstehen und bei Gott sein. Ein Geschenk Gottes. Und die dritte Beobachtung, was die Gemeinde empfangen hat, soll auch andere satt machen. Was die Gemeinde empfangen hat, soll auch andere satt machen. Die Hoffnung, die euch geschenkt ist, sagt Petrus, die ist kein Privatbesitz. Die ist nicht euer persönlichstes Eigentum. In dem Sinne, dass es nur auf euch beschränkt ist, sondern es ist dafür gedacht, dass es auch andere satt macht. Ich glaube, dass sich der Gedanke, dass Gott immer Menschen etwas schenkt, damit sie es auch weiter schenken, dass sich das durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wenn Sie im Alten Testament das beobachten, die Israeliten beziehen sich in dem, was sie an Glaubensaussagen treffen. Und wenn sie über Gott und sein Handeln in der Geschichte reden, dann beziehen sie sich immer auf das, was Gott an ihnen getan hat, als sie in Ägypten waren. Und so leitet Gott selber auch die 10 Gebote ein. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Und dann wird in diesem Zusammenhang immer deutlich, sagt es euren Kindern weiter, was ich an euch getan habe. Gebt es von einer Generation zur anderen weiter, wie Gott rettet. Soweit, dass bei der Passafeier der Israeliten der älteste Sohn der Familie dazu aufgefordert wird, dass er Fragen stellt. Und er fragt dann, warum feiern wir denn Passa? Und das ist die Gelegenheit, dass der Familienvater erklärt, wie Gott rettet, wie Gott gerettet hat und wie er es heute tut. Und so wie eine Wasserkaskade von einem Niveau, auf dem sie überfließt, ins nächste geht, so steckt dahinter der Gedanke, dass das, was Gott getan hat an seinem Volk, was Gott in der Geschichte gezeigt hat, dass das weitergegeben wird von einer Generation zur anderen. Und so finden wir das auch im 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 12 beispielsweise. Da sagt Petrus, Gott ließ die alttestamentlichen Propheten erkennen, dass die Offenbarungen nicht für sie, dass sie ihre Offenbarungen nicht für sich selbst empfangen hatten, sondern für euch. Gott ließ die alttestamentlichen Propheten erkennen, dass sie ihre Offenbarungen nicht für sich selbst empfangen hatten, sondern für euch. Und so zieht sich das weiter, wenn Sie das Gebet, das Jesus Christus kurz vor seinem Sterben betet, nehmen. Da sagt Jesus, ich bitte nicht nur für die, die jetzt schon an mich glauben, sondern ich bitte für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und genauso im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, das, was du von mir gehört hast, in Anwesenheit von Zeugen, das gib an treue Menschen weiter, die fähig sind, auch andere darin zu unterweisen. Und so ist es auch hier. 1. Petrus 3, 15, unser Merkbibelwort. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid, damit eben die Hoffnung von einem Menschen zum nächsten weitergehen kann. Was die Gemeinde empfangen hat, das soll auch andere satt machen. Und nun, was können wir selber dazu tun, dass Gemeinde sich selbst nicht genug ist? Was kann ich dazu tun, dass meine Gemeinde sich selbst nicht genug ist? Drei Beobachtungen aus der direkten Umgebung von diesem Merkvers. Der erste Gedanke, halte Christus heilig in deinem Herzen. Halte Christus heilig in deinem Herzen. So fängt nämlich auch der 1. Petrus 3, Vers 15 dieses Merkbibelwort an. Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen. Dies wird hier als Kontrast gesagt, als Kontrast zur Angst, als Kontrast dazu, dass jemand in Angst lebt. Hier ist daran gedacht, dass Menschen, die mit Jesus Christus leben, Leiden ausgesetzt sind, dass sie manchmal in Verfolgungssituationen sind, dass auf jeden Fall manchmal ihnen das Leben Angst einflößen kann. Und noch weiter gefasst ist hier die Furcht vor Menschen gemeint. Und darum sagt Petrus, heilt Christus in euren Herzen. Und es ist zu verstehen, als nehmt Gottes Wort in eurem Herzen für wichtiger als Menschenwort. Tauscht die Angst, die ihr vielleicht vor Menschen habt, ein gegen die Ehrfurcht vor Gott. Tauscht die Sorge, die euch Menschen machen können, ein gegen die Zuversicht bei Gott. Heiligt Christus in eurem Herzen. Und so kann man, das meine ich, auch beten. Ich kann beten, dieser Mensch, diese Situation flößt mir Furcht ein. Ich traue mich nicht recht, ich fühle mich unsicher. Und ich möchte jetzt bewusst diese Furcht eintauschen bei dir, Jesus Christus, gegen die Ehrfurcht vor dir und gegen das, was du in meinem Leben verwirklichen willst. Du sollst bestimmen dürfen. Denn Gott ist wichtiger als das, was mir Menschen antun oder drohen können. Und Gott, das wird auch im 1. Petrusbrief deutlich, ist gefährlicher, als Menschen es sein können. Der zweite Gedanke aus diesem Umfeld, was wir selber tun können, führe ein Leben mit durchdachter Ethik. Führe ein Leben mit durchdachter Ethik. In der Süddeutschen Zeitung gibt es eine Kolumne, die heißt Gewissensfragen. Darin beantwortet der Kolumnist Rainer Ehrlinger die Fragen seiner Leser. Das sind Alltagsfragen zu, ich sage jetzt mal, ethischen Schwierigkeiten im weitesten Sinne. Ich nenne Ihnen mal ein paar solcher Fragen. Darf man bei Rot über die Ampel gehen, wenn einen keiner sieht? Darf man am Wahlsonntag zu Hause bleiben? Darf man ein Geschenk wegschmeißen, das einem nicht gefallen hat? Was mache ich mit dem Inhalt meines Fahrradkorbs, wenn andere Leute den als Papierkorb benutzt haben? Darf ich das einfach auf die Straße werfen? Und ähnliche Fragen. Was mich beeindruckt hat an diesen Gewissensfragen, ist die Antwort von Rainer Ehrlinger. Denn er zeigt sehr durchdachte Kriterien, mit denen er jeweils beantwortet, was da gefragt ist. Seine Kriterien sind, soweit mir jetzt im Gedächtnis, zwei habe ich behalten. Das eine ist das bürgerliche Gesetzbuch. Und das zweite ist, das sagt er zwar nicht ausdrücklich, aber das ist Matthäus 7, Vers 12, eine Anweisung von Jesus Christus selbst. Behandelt den anderen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und nun schreibt Petrus etwas ganz Ähnliches. Er sagt, durchdenkt doch bitte, wie ihr lebt. Durchdenkt doch bitte nach nachvollziehbaren Kriterien, wie eure Ethik aussieht, was ihr euch erlaubt und was nicht. Denn wie es ein Sprichwort sagt, das, was du tust, redet so laut, dass ich gar nicht hören kann, was du sagst. Das, was du tust, redet so laut, dass ich gar nicht hören kann, was du sagst. Und darum sagt Petrus, wenn ihr Menschen von eurer Hoffnung erzählen wollt, dann gehört dazu, dass ihr euer Gewissen reinhaltet, dass ihr euch in einem fairen Umgang mit dem Nächsten bewährt. Und dass, wenn ihr schon leiden müsst, ihr es wenigstens nicht verdient habt. Ich glaube, in unserer Gesellschaft besteht tatsächlich die Kunst darin, klare ethische Maßstäbe zu leben, in Ehrfurcht vor Gott und ohne Angst vor Menschen und trotzdem keine sauren Moralapostel zu sein, denen scheinbar die Freude am Leben vergangen ist. Das ist eine Kunst, zugegeben. Und ich glaube, eine der typischsten ethischen Auseinandersetzungen unserer Tage ist der Umgang mit dem geistigen Eigentum anderer. Das Internet scheint einem ja förmlich zu sagen, dass alles, was man dort findet, öffentliches Eigentum ist. Ist es aber nicht. Und deshalb glaube ich, dass an dieser Stelle auch unsere Ethik gefragt ist. Texte für Hausarbeiten, Filme, Bilder und Musik, die einem anderen gehören, geistiges Eigentum eines anderen sind, stellt sich die Frage, woran gestaltet sich unsere Ethik? Petrus sagt, gestaltet eure Ethik an dem, was Gott euch in seinem Wort sagt. Und lasst euer Gewissen schärfen von dem, was in der Bibel steht. Und so heißt es in 1. Petrus 2, Vers 12, sie sollen eure guten Taten sehen. Hier sind die Menschen gemeint, die um sie herum leben. Sie sollen eure guten Taten sehen. Vielleicht kommen sie zur Besinnung und preisen Gott am Tage des Gerichts. Und die letzte Aufforderung, und damit sind wir wieder bei unserem Kernvers, sei bereit, Rede und Antwort zu stehen. Petrus geht davon aus, dass eine klare Ethik ohne Verlust an Freude eine Attraktion hat. Wir können uns das ja manchmal auch am Gegenteil klar machen. Sie können sich überlegen, ob jemand für Sie, ein Mensch, für Sie anziehend wirkt, ob Sie sich zu ihm hingezogen fühlen, wenn der Ihnen erklärt, wie geschickt er die Lücken des Gesetzes zu suchen und zu finden versteht. Oder ob Sie sich zu einem Menschen hingezogen fühlen, der in Verachtung über andere Menschen redet. Petrus geht davon aus, wenn ihr mit Jesus Christus verbindlich lebt, dann wird das eure Mitmenschen auch interessieren. Sie werden euch fragen und sie werden euch bestimmt nach einer besonderen Sache fragen. Sie werden euch fragen, warum ihr Hoffnung habt. Und hier ist wieder die Hoffnung über den Tod hinaus gemeint. Warum ist Sterben für euch kein Tabuthema? Warum redet ihr darüber und warum trägt euch eine Hoffnung auch im Blick auf Menschen, die aufs Sterben zugehen oder die sterbenskrank sind? Was trägt euch? Und gleichzeitig, meine ich, ist dieser Vers auch eine große Entlastung. Gerade in einer schwierigen und feindseligen Umgebung sagt Petrus, das, was Gott von euch möchte, ist, dass ihr bereit seid. Er möchte, dass ihr bereit seid zu antworten. Und das bedeutet auch, meine ich, dass wir nicht in jeder Situation krampfhaft einem anderen Fragen beantworten müssen, die er gar nicht gestellt hat. Und dass wir uns vielleicht einmal mehr sagen, was Gott von uns möchte, ist eine Bereitschaft dazu, Rede und Antwort zu stehen. Ein Bekannter von mir, dessen Aufgabe es ist, in Norddeutschland Gemeinden zu gründen, der hat mir einmal gesagt, dass er in den Jahren seiner Arbeit sich zum Grundsatz gemacht hat, nie ein Gespräch über den Glauben an Jesus von sich aus anzufangen. Also von sich aus mit dieser Thematik anzufangen. Sondern er sagt, ich möchte bereit sein dafür, wenn Menschen mich fragen über meine Hoffnung. Und ich möchte bereit sein, Fragen zu beantworten, die jemand wirklich hat. Und dann möchte ich bereit sein zu antworten. Und sein Leben, kann ich dazu fügen, bot immer genügend Stoff, ihn zu fragen. Ich denke, das gehört zusammen. Daher gehören auch die beiden Aspekte zusammen, die Petrus hier zusammenhält. Heilige Christus in deinem Herzen und sei bereit, von deiner Hoffnung zu reden, wenn du gefragt wirst. Wenn wir jetzt diese Bemerkungen zum persönlichen Leben wieder in den größeren Zusammenhang stellen, der Gemeinde, dann meine ich, ist der Traum von Gemeinde, den wir hier finden, dass hier Menschen sind, die in einer gesunden Fremdheit in der Welt leben und darum gute Gastgeber sind. Und die bereit sind, andere an der Hoffnung teilhaben zu lassen, die sie selber von Gott geschenkt bekommen haben. Und daher, als letzter Merksatz und Schlusssatz, ist Gemeinde für die, die noch nicht dazugehören. Gemeinde ist für die, die noch nicht dazugehören. Amen.